SWR Kultur Hörbuch
Neurobeast Science-Fiction-Roman von Aiki Mira Folge 9 Es liest Anne Müller Symbiom 2090 Prima mustert das Gesicht ihres Gegenübers. Etwas hat sich darin verändert. Verschoben? Sie ist sich nicht sicher, worin genau die Veränderung besteht. Alles, was sie sagen kann, ist, dass das nicht mehr dieselbe Person ist, mit der sie vom zerstörten Camp losgelaufen ist. Aber wäre das nicht ganz natürlich, sich zu verändern nach so einem Ereignis? Oder ist es Prima, die sich verändert hat und jetzt die Welt mit neuen Augen sieht? Mit den Augen einer Mörderin. Unzählige Menschenleben auf dem Gewissen. Darunter das Leben der eigenen Mutter. Seltsamerweise rühren diese Gedanken sie nicht. Sie beobachtet die eigene Kälte und versteht es nicht. Das muss der Schock sein. Dazu gehören wohl auch die andauernde Übelkeit und ein Schwindel, der in Wellen über ihren Körper fährt und sie zum Taumeln bringt. Sie ist überzeugt, dass ihr Körper beschlossen hat, langsam zu sterben. Ist das eine Form von ausgleichender Gerechtigkeit? Sie hofft es. Jeder weitere Gedanke erscheint ihr unwirklicher. Eigentlich war ihre Welt, der Wald, schon immer eine Illusion, ein von Menschenhand geschaffenes Wunder. In ihrem Kopf scheint ein immer dichter werdender Smog jeden neuen Gedanken zu umhüllen. Selbst die hoch aufragende Panik versinkt darin. In so einem Smog dümpeln die Gedanken herum, erscheinen klein und ungefährlich. Mit jedem Schritt, den sie tut, wird der Smog noch ein bisschen dichter. Prima ist das nur recht. Ein wunderbarer Schutzmechanismus für ein überfordertes Gehirn. Das Herz schlägt weiter. Trotz allem. Prima besitzt nicht die Kraft, das Kamikaze-Herz zu stoppen. Berlin 2100. In Deutschland gibt es 5 Untergrundwolkenkratzer, erklärt Crispin. Einer im früheren MacPom, der wurde im Jahr 2080 von der Polizei gestürmt, als sie darin eine riesige LSD-Produktionsanlage entdeckten, die ein Drittel des regionalen Angebots erzeugte. Ein anderer Bunker in der Nähe von Frankfurt wurde in eine außerirdische Kommunikationseinrichtung verwandelt, die Binärcodes per Laserstrahl in den Kosmos blitzt. Ein dritter wird mittlerweile von Celebs, darunter Zed, aka Kapitänin Gonzales aus der Serie Neu Arktika, finanziert und ist eine kommerzielle Forschungseinrichtung zur Kolonisierung der Arktis. Ein weiterer Bunker steht nahe der Ostseeküste und ist, soviel ich weiß, eine Tauchausbildungsstätte. Tja, und über den 5. haben sie den Rivalux Tower gebaut. Was macht meine Tochter in einem unterirdischen Wolkenkratzer? Miracle sieht müde aus. Keine Sorge, ich bringe sie zurück. Aruke wundert sich über die eigene Zuversicht. Dabei kann sie wegen der gebrochenen Rippen nicht einmal tief einatmen. Crispin und Quinoa wollen gerade Einspruch erheben, da glättet sich Miracles Stirn und sie sagt, danke, dann bin ich beruhigt. Sie steht auf, nickt allen zu und geht mit kleinen, bedächtigen Schritten hinaus. Sie wird sich jetzt hinlegen, denkt Aruke, und beruhigt schlafen, bis der Wecker klingelt und sie in die Nacht hinaus muss. Sobald Miracle fort ist, schüttelt Quinoa den Kopf. Aruke, du wirst nirgendwo hingehen. Das hast du nur gesagt, um sie zu beruhigen, stimmt's? Will Crispin wissen. Crispins Haare stehen wie Antennen, warten auf Signale. Aruke reibt sich die bandagierten Hände. Ich werde Soho zur Rede stellen. Was für eine Scheißaktion von ihr. Sie klingt kampfbereiter, als sie sich fühlt. Crispin stößt einen schrillen Laut aus, der wie eine Mischung aus Seufzer und Schmerzensschrei klingt. Scheiße, sie wollten eigentlich mich. Was meinst du damit? Na, das Kidnapping von Soho. Das ist eine Warnung an mich. Ich sollte mich ihnen stellen, es ein für alle Mal zu Ende bringen. Aruke verkneift sich ein Lachen. Es hätte bloß wehgetan, ihren gebrochenen Rippen und Crispins paranoidem Stolz. Na, lass mal. Ich werde Soho heimbringen. Bring du dich in den Ruhemodus. Nein, nein, ich muss mitkommen. Als dein technischer Support, um Sohos Signal metergenau aufzuspüren. Das Kämpfen überlasse ich dir. Quinoa stöhnt. Keiner von euch beiden ist in der richtigen Verfassung. Lasst mich gehen. Dich lassen sie nicht einmal in die Eingangshalle. Glaub mir, ich habe das selbst erlebt. Bei uns schrillen die Sensoren. Du kommst nicht weit. Aber du schaffst es? Mit gebrochenen Rippen und verstauchten Handgelenken? Ich könnte Thiago mitnehmen. Beim Namen Thiago flammt in Aruka etwas auf und sie gibt zurück. Ha, ich könnte Olivia fragen. Crispin beugt sich in den Computerbildschirm und sagt, ohne hochzuschauen, egal wer von uns dorthin geht, sie werden uns nicht so einfach reinlassen. Crispin hat wahrscheinlich recht. Was, wenn Soho überhaupt nicht nach Hause will? Laut denkt Aruka nach. Wir wissen, dass Riva mit dem Isinbi kooperiert. Was, wenn ich Olivia überrede, mit mir dorthin zu fahren, um eine Lieferung vom Institut abzuliefern? Würden sie uns nicht reinlassen? Oder zumindest neugierig werden? Wir sollten es versuchen. Quinoa kratzt sich am Kopf. Warum so kompliziert? Lass uns einfach hinfahren und sie bitten, Soho nach Hause zu schicken, weil sich ihre Mutter Sorgen macht. Wäre das nicht die einfachste Lösung? Aruka schüttelt den Kopf. Vielleicht will Soho überhaupt nicht gerettet werden. Crispin wirkt. Scheiße, Aruka. Die ganze Zeit hast du geglaubt, du hättest Riva aufgespürt. Was, wenn es genau umgekehrt war? Was, wenn sie dich aufgespürt hat? Was, wenn sie Soho entführt hat, um dich in eine Falle zu locken? Symbiom 2090. Prima bemüht sich, Schritt zu halten. Je tiefer sie in den Wald gelangen, desto sauerstoffhaltiger wird die Luft. Bäume, Erdboden und all die Blätter, Äste, Kadaver, die herumliegen und wieder zur Erde werden möchten, scheinen zu atmen. Prima lauscht dem Zirpen der Insekten, dem Ruf der Vögel, hebt ihre Nase wie ein witterndes Tier. Vom weichen Boden scheint sie abzufedern, wird immer leichtfüßiger. Doch jedes Mal, wenn sie über die Schulter schaut, glaubt sie, etwas Gespenstisches und Beunruhigendes aus dem Augenwinkel wahrzunehmen. Manchmal glaubt sie, Tierschreie zu hören, die sich rau wie Felsen aus fremden Kehlen lösen. Dann schaut sie sich suchend um, doch der Wald bleibt verschlossen, öffnet sich nicht. Prima vermutet, das bedeutet, sie müssen weitergehen. Sie sind noch lange nicht am Ziel. »Wir sind zu weit nach Norden gelaufen«, murmelt die Stimme neben ihr. Sie spricht so, als spräche sie mit sich selbst. »Sind wir verloren?«, flüstert Prima. Sie wünschte, die Stimme würde noch etwas sagen, aber für die nächsten Stunden hört sie nur das Summen in den eigenen Ohren. Berlin 2100. Laborebene, Medizinebene, Lagerebene, verkündet die automatische Ansage, während der Lift in die Erde hinabsteigt. Auf der Parkplatzebene, der Spitze des unterirdischen Bunkers, ist Aruka eingestiegen. Unter dem Vorwand einer biologischen Lieferung meldete sie sich zusammen mit Crispin am Haupteingang. Es dauerte nicht lange, bis Cham erschien und sie über den Parkplatz zum versteckten Eingang des Bunkers geleitete. Jetzt steht er direkt neben ihr und pfeift vor sich hin. In der engen Kabine wirkt er riesig. Er trägt Kratzer im Gesicht und hinkt, wahrscheinlich Nachwirkungen vom Kampf gegen Rivas Fans. Aber das ist nicht das, was Aruka beunruhigt. Der Bodyguard wirkt kalt und verschlossen, als hätte er die Seiten gewechselt. Mit Höchstgeschwindigkeit sausen sie durch den umgekehrten Wolkenkratzer und die Nummern steigen. Dritter, vierter. Immer schneller loten sie die Tiefen des Turms aus. Olivia ist nicht mit dabei. Nach letzter Nacht ist Olivia O. nicht mehr bloß irgendeine Person für Aruka. Was Olivia ist oder sein kann, weiß Aruka nicht. Nur eines weiß sie. Sie möchte Olivia nicht in dieses Problem hineinziehen. Falls aus ihnen beiden etwas wird, wird They sich noch früh genug mit dem Chaos der Unerschütterlichen auseinandersetzen müssen. Crispin wollte mitkommen, doch Cham hat es nicht erlaubt. Damit schienen sich für Crispin die schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen. Aruka, pass auf dich auf. Das ist eine Falle. Sie erwarten dich. Und sobald du mich allein auf dem Parkplatz zurücklässt, rückt eine Spezialeinheit der Regierung an und entführt mich in ein geheimes Foltergefängnis. Aruka und Cham mussten warten, bis Quinoa eintraf und sich um Crispin kümmerte. Während der gesamten Wartezeit verzog Cham keine Miene, und egal wie sehr Aruka ihn löcherte, provozierte oder beschimpfte, er verriet nicht, was mit Soho passiert ist. Auch Quinoa wollte Aruka nicht allein gehen lassen und stellte Cham ebenfalls zur Rede. Der Bodyguard blieb eine Statue, frei von Mimik und Emotionen. Jetzt sieht er aus, als brüte er eine schwere Krankheit aus. Aruka wirft ihm heimliche Seitenblicke zu. Chams Gesichtsfarbe wechselt ins Grünliche und er schwitzt. Das ungute Gefühl wird in Aruke zur schleichenden Panik. Den Unerschütterlichen versicherte Aruke, dass sie die gebrochenen Rippen dank der Schmerzmittel kaum spüre. Und was konnten Crispin und Quinoa schon tun? Sie mussten Aruke gehen lassen. Auch wenn Quinoa am Ende nicht nur über Cem, sondern auch über Aruke schimpfte. Sie verstand, dass es aus Liebe war und drückte ihn zum Abschied so fest, als wüsste sie nicht, ob sie sich jemals wiedersehen würden. Was immer Riva von mir will, Suho hat nichts damit zu tun, versuchte sie Quinoa und Crispin zu beruhigen. Sie will sich das nicht ausmalen, aber was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn Suho alles damit zu tun hat? Symbiom 2090. Die Sonne bricht grell durch das Geäst und wird von Boden und Blattwerk so stark reflektiert, dass Prima das Gefühl hat, durch einen gefluteten Wald zu warten. Wenn alles verloren ist, wo sollen wir dann ankommen? Gibt es ein Ankommen überhaupt noch? Sie schaut sich um. Licht steigt ihr bis zu den Knien. Während sie inmitten der dichtgrünen Wellen steht, tropft mehr und mehr Licht an ihr herunter. Ihr wird klar, worauf sie steht. Auf einem Planeten, der schon ewig seine Bahnen um das Licht zieht. In diesem einzigartigen Moment scheint das gesamte Licht von ihrem Körper aufgesogen zu werden. Zum ersten Mal wird Prima eins mit dem Wald, geht in den sich ewig wandelnden Grünschattierungen auf, wird Teil des augenblicklichen Farbspiels. Das grüne Meer umspielt ihre Knie und Prima schließt die Augen, verschmilzt mit der biosynthetischen Kulisse. Vielleicht geht es jetzt nur noch darum, weiterzumachen, weiterzulaufen. Als sie endlich weitergeht, brandet das Rauschen der Blätterwellen unaufhörlich gegen ihr Trommelfell. Glaubst du, ich werde verrückt? Nein, sagt die Stimme. Ich glaube, normal zu sein ist bereits eine Art Wahnsinn. Nur eben die einzige Art von Wahnsinn, die auf unserer Welt erlaubt ist. Berlin 2100. Von allen Projekten, die in denen vom Staat frei gewordenen Bunkern entstanden sind, ist das hier wohl das atemberaubendste. Aruke lacht frei heraus. Cem soll glauben, sie meint das ernst. Wie kannst du dir da so sicher sein? Du hast bis jetzt nur den Fahrstuhl gesehen. Weil ich selbst mal geplant habe, sowas zu bauen, aber schnell erkannte, dass ich im aufstrebenden Markt für Bunker nicht gegen die geheimen Verschwörungsringe ankomme, die Bunker kaufen, um ihre Weltherrschaft vorzubereiten. Der Bodyguard nickt. Offenbar mag er Galgenhumor. Endlich öffnen sich die Fahrstuhltüren. Cem tritt als erster hinaus. Aruke folgt ihm auf dem Fuß. Eine Sicherheitsschleuse erwartet sie. Cem scannt Arukes ID. Sie bekommt eine neue Karte mit Foto ausgehändigt. Weil die Infrarotgeräte ihre Haut nicht wahrnehmen, sieht das Foto furchtbar aus. Ein dunkler Fleck mit zwei weißen Pupillen. Hinter der Schleuse wartet ein langer Gang. Eine Röhre vollkommen verkleidet mit glänzendem Material, durchbrochen von ovalen Fenstern. Er mustert Aruke. Dann sagt er, du bist doch kein Doomsday-Prepper. Nein, Crispin war das. In den 2090er Jahren arbeitete They für ein privates Verteidigungsunternehmen und entwarf die Waffendatenbank für ein Luftwaffenüberwachungsflugzeug. Das Unternehmen plante, ein Rechenzentrum in einem unterirdischen Wolkenkratzer-Bunker zu bauen. Von Crispin habe ich alles über Bunker gelernt. Cem zieht die Augenbraue hoch, unsicher, ob sie wieder einen Witz reißt. Wie tief ist das Gebäude? Statt zu antworten, fängt Cem an zu pfeifen. Aruke folgt ihm den Gang hinunter, klopft mit der Hand gegen die silbrig gebogenen Wände. Na, ich schätze, wir sind 60 Meter unter der Erde. Da habt ihr euch aber ein schönes 15-stöckiges Hauptquartier gebaut. Hier können bestimmt bis zu 100 Personen 5 Jahre lang wetterfest und autark leben. Durch ein Fenster scheint der Mond. Ha, wo ist die Zeit bloß hin? Cem macht eine Geste mit den Sensoren an seinen Fingern und wechselt damit den Videofeed, der in das Attrappenfenster, ein vertikal installierter LED-Bildschirm, geleitet wird. Die nächste abgebildete Szene stellt die Sicht auf den Eingang dar. Es ist Tag. Alles wirkt luftig und grün. Aruke kann den Zwifter durch die Zweige einer biosynthetischen Eiche sehen, genau dort, wo sie den Flugroller abgestellt hat. Wann wurde das Video aufgenommen? Sie vermutet, dass es einen Zeitraffer gibt. Ist das eine aufgezeichnete Vergangenheit, von der sie überzeugt werden soll, dass es die Gegenwart ist? Der Gedanke lässt sie nicht mehr los. Hier drin könnt ihr genau auswählen, welches Videomaterial ihr euren Insassen zeigt. Genau, das Verständnis von Realität, von dem, was über der Erde geschieht, ob die Welt untergegangen ist oder nicht, liegt vollkommen in unserer Macht. Er zwinkert. Jetzt hat er einen Witz gerissen. Mit neuem Ernst in der Stimme sagt er, die meisten Menschen möchten lieber wissen, wie spät es ist, als die echte Welt anzuglotzen. Er schaltet das Fenster ab. Der Bildschirm wird dunkel. Ich habe hier unten ein Zimmer. Bevor das Fenstersystem installiert wurde, war es so, als würde ich in einem Casino leben. Ich wusste nie, ob mein Zeitgefühl mit dem zusammenpasste, was die Uhren mir sagten oder wer außerhalb des Bunkers ein- und ausging. Ich fühlte mich völlig isoliert. Die LED-Bildschirme änderten das. Sie basieren auf einem Tag-Nacht-Rhythmus. Schau dir das mal an. Er öffnet eine Tür. Sie schauen in ein Zimmer mit bodentiefen Fenstern. Der Ausblick zeigt Berlin aus dem obersten Stockwerk eines Wolkenkratzers. Ist das ein Balkon? Aruke zeigt auf die Plattform und die Gitter hinter dem Fensterglas. Sie haben den Ausblick vom Rivalux Tower zu allen Jahreszeiten Tag und Nacht gefilmt, dazu den Sound der Stadt aufgezeichnet. Um die Aufzeichnung als Video abzuspielen, wurde die Betonwand des Turms abgeschliffen und mit reflektierender Farbe bemalt. Dann bauten sie einen Balkon mit einem Geländer und ließen mit einem Projektor den Eindruck entstehen, es wäre möglich, den Balkon zu betreten. Aruke starrt ihn an. Scheiße, sieht das echt aus. Er schließt die Tür und sie gehen weiter den Gang entlang. Zwei Ebenen tiefer befindet sich die mechanische Ebene. Dort haben sie ein Umkehrosmose-Filtersystem installiert. Wasser wird aus 45.000 Meter tiefen unterirdischen geothermischen Brunnen gepumpt. 10.000 Liter Wasser pro Tag können in 3 elektronisch überwachte Tanks gefiltert werden, die jeweils 25.000 Liter fassen. Sie gehen weiter bis zu einer dicken Stahltür, in die Cem einen Code eingibt. Die Tür öffnet sich und enthüllt etwas, das einer Szene aus einem VR-Game nahe kommt. Ein grenzenloses Waffenarsenal. Das ist eine von 3 Waffenkammern, verkündet er. Hier lagern Scharfschützengewehre, ARs, Helme, Gasmasken, Erste-Hilfe-Sets und nicht tödliche Waffen wie Pfefferspray in Militärqualität. Aruke schluckt. Warum zeigst du mir das? Soll das eine Warnung sein? Oder will er Rivalux enttarnen? Zeigen, wer sie wirklich ist? Die Waffenkammern, erklärt er, werden eigentlich gar nicht benötigt. Draußen ist ein ferngesteuertes Gewehr installiert. Damit können sie Leute töten, als wäre es ein Videospiel. Mit diesen Worten entriegelt er eine weitere kugelsichere Tür mit Schlüsselcode. Dahinter verbergen sich mehrere Reihen aus Bildschirmen sowie ein gigantisches Bedienfeld mit einem Joystick. Die gesamte Anlage verfügt über Wärme-, Nacht- und Vollspektrumkameras. Aber das ist eigentlich nicht nötig, denn das Gewehr kann in den automatisierten Verteidigungsmodus versetzt werden und jederzeit alles abfeuern, was vors Rohr läuft. Aruke starrt auf den Joystick, der Teil des Multiscreen-Bedienfelds ist. Cem lächelt. Das ist Kaleidoskop. Ein KI-System, mit dem Teile des Bunkers im Brandfall automatisch geschlossen werden können. Das gleiche KI-System, das das Gewehr da draußen steuert und Menschen mit weniger als 3 Schuss ausschalten kann. Scheiße, was ist das hier? Eine Art Petrischale für Menschen, finanziert von Rivalux? Nun ja, beginnt Cem. Den Menschen, die hier arbeiten, nicht zu sagen, dass sie an einem Experiment teilnehmen, wäre wohl der erste Schritt. Symbiom 2090. Nach Stunden im Wald ist Prima überzeugt, sie bewege sich in einer luftdicht abgeschlossenen Umgebung. Ein Gefühl von Irrealität überkommt sie. Die warmen Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht, der Geruch von Bäumen und Gras, Prima erlebt sie wie im Rausch. Farben tanzen vor ihren Augen, steigern sich bis ins knallige Neon. Blätter und Lianen pulsieren, als besäßen sie einen eigenen Herzschlag. Bäume scheinen sich zu verlängern und vor Primas Augen nach oben zu schieben. Und als wäre die Luft ein Meer, schießen Insekten daraus empor und tauchen wieder unter. Das Rascheln der Blätter, das Brummen der Mücken, mit jedem weiteren Schritt nimmt es zu, dröhnt bis in Primas Knochen. Wie weit ist es noch? Nicht mehr weit, antwortet die Stimme. Wie aufgewirbeltes Laub taumelt Prima der Stimme hinterher. Eine schreckliche Ahnung schleicht in sie hinein, wächst und gedeiht, wird zur alles erstickenden Angst. Was, wenn der Wald uns nicht mehr rauslässt? Der Wald ist eine schillernde, biosynthetische Illusion. So wie unsere gesamte Welt ein Trugbild ist, das nur in diesem Moment sichtbar wird. Synthetische Biologie ist unsere wahr gewordene Traumwelt, genau wie die virtuelle Welt. Alle täuschen etwas vor und so entsteht die Illusion. Deshalb ist synthetische Biologie ja so schön, eine echte momentane Täuschung. Obwohl Prima versteht, was die Stimme sagt, sehnt sie sich nach mehr Festigkeit, mehr Wahrhaftigkeit. Was wird aus unserer wirklichen Welt? Aber synthetische Biologie ist doch auch real. Sie fügt Fragmente unserer Vorstellung zu einer kurzzeitig für uns sichtbaren Wirklichkeit zusammen. Dann ist alles real. Das Neurobiest, die Toten. Ich habe alles zerstört, alles in blinder Wut. Warum machst du dir das Leben so schwer? Genieße deinen Augenblick in dieser Welt. Berlin, 2100. Sie erreichen die letzte Tür am Ende des Gangs. Champs Schritte werden merklich langsamer. Immer noch sieht er bleich und gequält aus, dreht sich mehrmals nach ihr um. Sie spürt eine Schwere am ganzen Körper, als müsste sie durch Wasser waten. Trotzdem zwingt sie sich weiterzugehen, redet sich ein, dass es nicht um Soho geht, dass sie den Teenager nach Hause schicken, sobald sie Aruka haben. Cham gibt einen Code ein, dann tritt er zur Seite. Lässt er ihr den Vortritt oder soll sie allein da rein? Aruka zögert. Was, wenn sie weder Soho noch mich jemals rauslassen? Allein der Gedanke an die Unerschütterlichen beruhigt sie. Crispin und Quinoa wissen, wo ich bin und werden nicht locker lassen. Aruka streckt den Rücken und geht hinein. Symbiom 2090. Ihr wollt nach Berlin? Da will ich auch hin. Ich habe gehört, es ist unmöglich zu sagen, wo Berlin aufhört und wo das Hinterland anfängt. Aber ist das wirklich so besonders? Die Turi-Person, die Ihnen jetzt gegenübersteht, schaut nicht so, als erwarte sie eine Antwort. Ohne Pause fährt sie fort. Seit der planetaren Urbanisierung ist jeder Teil unseres Planeten in irgendeiner Weise vom Organismus Metropolis betroffen. Selbst an so abgelegenen Orten wie hier versuchen sie, Mineralien, Lebensmittel und Materialien zu gewinnen, um Metropolen damit zu füttern. Edelmetalle fürs Metz, Phosphor für die Landwirtschaft, Protein für den Esstisch. Gleichzeitig lassen sich die Abfälle dieser Organismen überall finden. Mikroplastik sogar in den tiefsten Gräben des Ozeans. Es gibt zwar nicht überall Metropolen wie Berlin, aber es gibt keinen Ort mehr auf der Erde, der nicht von ihnen betroffen ist. Sie stehen inmitten einer gepflegten Grünfläche, die von verzierten Mauern umsäumt wird. Ein Urlaubsressort, wenige Kilometer vom Symbiom entfernt. Der grüne Horizont des künstlichen Walds bietet der Hotelanlage eine attraktive Kulisse. Seit Prima den Wald verlassen hat, zucken ihre Augen ununterbrochen. Ihr Gegenüber erklärt, das Blinzeln kann Stress, ein Tick oder etwas Neurologisches sein. Außerhalb des Walds erscheint alles verschwommen und leicht zur Seite zu kippen. Ein Teil von Primas Gehirn funktioniert offenbar immer noch nicht so, wie es sollte. Prima ist die Einzige, die das Ausmaß dieser Verletzung ahnt und bemerkt, wie es sie körperlich beeinträchtigt. Sie weiß, dass sie nicht nur Wasser und Schlaf, sondern zusätzliche Hilfe braucht. Aber sie schweigt, aus Angst, was dann mit ihr passiert. Ich will nach Berlin, sagt sie, obwohl sie nicht daran glaubt, je wieder unter Menschen leben zu können. Sie fühlt sich so schuldig, dass sie weder andere Menschen noch sich selbst erträgt. Wenn sie ehrlich ist, wünscht sie sich, dass jemand sie wegsperrt und nie wieder rauslässt. Keine Sorge, wir helfen euch beiden, verspricht die Turi-Person. Prima nickt, zu mehr ist sie nicht imstande. Sie hat weder Geld noch Familie, um den Rückflug zu organisieren. Zum Glück ist sie nicht die einzige Überlebende. Da ist noch Lilima. War die junge Biologin die ganze Zeit an ihrer Seite? Prima ist sich nicht sicher. In dem Moment, in dem sie die Hotelanlage betritt, ist sie da und übernimmt das Reden, erzählt von dem Angriff auf das Forschungscamp, erwähnt jedoch nicht, dass Prima dafür verantwortlich ist. Offiziell sind Prima und Lilima die einzigen Überlebenden. Der Rest gilt als verschollen. Tanun erwähnt niemand. Lilimar sagt wahrscheinlich nichts, weil es Tanun offiziell nicht geben darf. Prima fragt sich, ob ihre Freundin noch im Wald ist. Prima wird vom medizinischen Team des Hotels untersucht und es fallen Begriffe wie Trauma und PTBS. Sie darf in einem abgedunkelten Raum liegen, bekommt bittere Getränke, eine Spritze und einen Smet, damit sie sich nicht langweilt. Auf dem Smet sind keine Spiele installiert. Also sucht Prima nach Streams, irgendetwas, das sie ablenkt. Sie entdeckt einen Werbeclip für den nächsten Streaming-Hit. Jugendliche sollen in Containern eingeschlossen werden. Entsprechend neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber entgegen dem aktuellen Zeitgeist, sollen an die Kinder keinerlei Anforderungen gestellt werden. Weder müssen sie Lernmodule noch Publikumsaufgaben lösen. Den einzigen Preis, den sie dafür zahlen, in Ruhe gelassen zu werden, ist die persönlichen Streaming-Rechte an ein Medienunternehmen abzutreten, das aus den Überwachungsvideos eine aufregend nachdenkliche Streaming-Show bastelt. So das Versprechen des Trailers. Die Bewerbungen laufen noch. Prima klickt sich durch die Formulare. Eigentlich wollte sie die frisch diagnostizierten Traumata verheimlichen, aber dann liest sie, dass gerade solche Menschen gesucht werden. Sie meldet sich für die Höchstzeit von 2 Jahren an. Weil sie dafür die Erlaubnis eines gesetzlichen Vormunds braucht, bittet sie Lilimar darum, ihr Vormund zu werden. Die junge Biologin willigt ein. Sie mailen die Unterlagen vom Hotel WLAN an ein Jugendgericht. Um den Algorithmus zu ihren Gunsten zu beeinflussen, behaupten sie, dass es Helen Ludwigs letzter Wunsch gewesen sei. Eine Justiz-KI meldet sich kurz danach und stellt 2 randomisierte Fragen. Dann ist es erledigt. Wenn du wieder draußen bist und nicht weißt, wohin, dann melde dich bei mir. Prima nickt. Insgeheim hat sie vor, den Container nie mehr zu verlassen. Für sie ist es das selbstgewählte Gefängnis, wahrscheinlich sogar ein besseres als das herkömmliche. Hat sie sich selbst mildernde Umstände zugestanden, weil sie noch minderjährig ist? Oder hat die Stimme sie davon überzeugt? Prima weiß es nicht. Was sie weiß, unter Menschen kann sie nicht länger leben. Für eine Mörderin gibt es jedoch auch nichts, wofür es sich lohnt, zu sterben. Sollte sie den Container jemals wieder verlassen, wird sie sich an Lilimar wenden. Wer sonst bleibt ihr? Berlin 2100. Eine zierliche Person mit schwarzem Laborkittel, schweren Boots und gelbem, abstehenden Haar erwartet Aruke. Die unbekannte Person lächelt und das Licht der Halogenscheinwerfer züngelt Elektroblitze über die freigelegten Zähne. Du hast dich verändert. Aruke weiß nicht, was sie darauf sagen soll. Sie kennt die Person nicht. Wo ist Suho? Weißt du nicht, wer ich bin? Aruke schüttelt den Kopf, schaut sich dabei unauffällig um. Sie befinden sich in einem dunkel gekachelten Zimmer. Durch die schwarze Farbe wirkt der Raum unendlich. Das reflektierte Deckenlicht tanzt im glänzenden Nichts wie 1 Million Sterne. Aruke verliert die Orientierung. Ihre Augen suchen nach Halt, finden nichts. Nicht einmal einen Tisch oder einen Stuhl. Wo ist Suho? Ihr Gegenüber verzieht das Gesicht. Kein Wunder, dass du dich nicht mehr an mich erinnerst. Jedes Trauma ist wie eine Gehirnverletzung. Es trifft dich und dein Gehirn absorbiert den Schock. Wo ist Suho? Im Jahr 2018 veröffentlichten sie eine Studie über den Zusammenhang zwischen negativen Kindheitserfahrungen und traumatischen Hirnverletzungen im Erwachsenenalter. Beide verändern die gleichen Teile des Gehirns. Besonders das Kindheitstrauma ähnelt einer Gehirnerschütterung. Scheiße, was soll das? Wer bist du? Wo ist Driva? Was habt ihr mit Suho gemacht? Wer ich bin? Ich habe assistiert, als Dr. Cabral eine Erinnerungstransplantation an dir durchgeführt hat. Aruke runzelt die Stirn. Du bist Liliana Madeleine? So nenne ich mich heute nicht mehr. Ich heiße jetzt Matt, bin non-binär und eins der größten Gehirne unserer Zeit. Ich habe das Neurosubstrat und Rivalux erfunden. Und für meine nächste Erfindung brauche ich dich. Aruke versucht das alles zu verarbeiten. Nur noch vage erinnert sie sich an das Gesicht der jungen Biologin. Dann spürt sie etwas Neues, eine tiefgreifende innere Verschiebung, als würden sich tektonische Platten bewegen. Ein süßer Schmerz bricht daraus hervor. Erste Liebe. Aruke unterdrückt das innere Beben. Was immer das ist, sie beschließt, es gehört nicht mehr zu ihr. Lasse Ho frei, sonst brauchen wir gar nicht miteinander zu verhandeln. Genau dafür brauche ich deine Hilfe. Ich zeige dir, wo Soho ist, und du kannst sie da rausholen. Einverstanden? Rausholen. Allein der Gedanke, dass Soho in Gefahr sein könnte, Kälte verschließt Arukes Hals, dringt bis in den Rachen vor. Die Sorge um Soho raubt ihr die Stimme. Sie dreht den Kopf in alle Richtungen. Wo ist Cem? Wo ist Riva? Was passiert hier gerade? Symbiom 2090. Zwei vom DIAF melden sich über Videocall. Die Verbindung ist schlecht. Die Gesichter bleiben schemenhafte Imitationen von Menschengesichtern. Das gesamte Team verloren, bis auf eine Wissenschaftlerin und ein Kind. Als gäbe es einen Hänger im Audiostream, wiederholen die beiden das. Das wird ins Gewicht fallen. Sie meinen, es wird kein Frauenteam mehr geben? Statt Lilima zu antworten, fragen die beiden, gibt es Berichte, Aufzeichnungen, irgendwas? Lilima verschweigt den Smet, was prima auffällt, aber nicht weiter quält. Aufzeichnungen. Ich bin um mein Leben gerannt. Die Computer stehen alle noch im Forschungszentrum. Die Tiere werden die Einträge nicht gelöscht haben. Sie glauben nicht, was Tiere bereits können, erwidert ihr Gegenüber. Es gibt biosynthetische Kreaturen, die lesen und schreiben, mischt sich das zweite Gesicht ein und verschwimmt. Lilima nickt. Natürlich hat sie davon gehört. Was ist mit dem Projekt Indigenes Kollektivgedächtnis? Prima versteht zunächst nicht, dass es um Tanun geht. Die beiden Videogesichter schauen gefährlich wie Raubkatzen. Lilima senkt den Kopf. Wir müssen von dem Schlimmsten ausgehen. Wir werden Suchtrupps losschicken und ein Räumungsteam. Politisch sieht es nicht gut aus für unsere Forschung, für die Forschung. Das DIAF wird keine weiteren Teams schicken? Ha, ob es das DIAF in Zukunft noch geben wird? Und das Symbiom? Das gehört dem Isynbi. Aber was mit dem Institut passiert, ist unklar. Die Regierung will die gesamte Forschung privatisieren. Als gesetzlicher Vormund darf Lilima bei jeder Befragung anwesend sein und sagen, wann es für Prima zu viel wird. Bei der Frage nach der Ursache des plötzlichen Angriffs bleibt Lilima vage. Es waren Tiere aus dem Wald. Sie kamen plötzlich und haben alles zerstört. Die Aufräumteams werden sich darum kümmern. Halten Sie das Symbiom für gefährlich? Lilima schüttelt den Kopf. Nicht gefährlicher als die Natur. Das gefällt den beiden. Sie lächeln. Es gibt noch vier weitere Gespräche. Lilima nennt sie Verhöre. Bereits an Tag 2 möchte Prima alles gestehen, die Schuld auf sich nehmen. Lilima hält sie davon ab. Das wird niemanden zurückbringen. Das ändert nichts. Prima glaubt, die Biologin will ihr damit sagen, das ändert nichts an deiner Schuld. Wenn du gestehst, fühlst du dich leichter, aber das befreit dich nicht von deiner Strafe. Du musst büßen. Prima will büßen. Sich für die Containershow zu verpflichten, scheint der beste Weg zu sein, um sich selbst zu bestrafen. Kurz vor ihrem Abflug bekommt sie die Zusage. In Berlin angekommen, wird sie direkt in die Streaming-Show wandern. Berlin 2100. Jede Person, die geboren wurde, unabhängig von Geschlecht oder Empfängnisart, wuchs als ein Parasit heran, der sich von einem Organ nährte, das zugleich zu seinem Körper als auch zu dem seines Wirts gehörte. Während Matt spricht, blinzelt Aruke unaufhörlich. Das krankhafte Zwinkern kennt sie schon von sich. Meist passiert es unter Stress. Matt als die junge Biologin aus dem Symbiom wieder zu erkennen, fällt ihr schwer. Die Person, die vor ihr steht, ist nicht nur älter geworden, sondern auch gefährlicher. Aus der Nähe sieht eine Plazenta aus wie ein Stück Fleisch in einem dünnen Plastikbeutel. Sie ist schwerer, formloser und größer, als wir sie uns vorstellen. Optisch ist das arme Ding weit entfernt von der filigranen Gestalt eines Neugeborenen. Aruke schaut sich hilfesuchend um. Auch wenn das schwarz gekachelte Zimmer grenzenlos erscheint, fühlt es sich mehr und mehr so an, als verenge sich alles, als ginge allmählich der Sauerstoff aus. Aruke weiß, das kommt von der Angst. Ich will mit Riva sprechen. Sofort. Matt scheint es nicht zu hören, fährt unbeirrt fort. Die Membran eines Neurobiests ist ebenfalls so dünn wie Frischhaltefolie. Und wie bei einer Plazenta scheint es auf den ersten Blick unmöglich, dass sie das Gewicht des eigenen Inhalts tragen kann. Aber Haut ist überraschend stabil. Und wie eine Plazenta kann auch das Neurobiest nicht als Individuum existieren. Aruke stampft mit dem Fuß auf, schreit so laut sie kann: Riba, Soho, Cem, wo seid ihr? Verdammt! Matt weicht zurück, nuschelt ins Headset. Cem tritt ein. Er sieht noch blasser aus. Hol Riba. Wir gehen runter. Bei dem Wort runter scheint jegliche verbliebene Farbe, ja der Lebenswille selbst aus Cems Gesicht zu strömen. Trotzdem verschwindet er, um den Befehl auszuführen. Aruke folgt Matt zum Fahrstuhl. Als sie wieder aussteigen, schlägt ihnen feuchte Luft entgegen. Die Hitze ist so intensiv, dass alles an Aruke sich mit einem Schlag wie zerkocht anfühlt. Das Atmen scheint unmöglich. Matt setzt sich eine Sauerstoffmaske und den dazugehörigen Kanister auf. Aruke bekommt ebenfalls Maske und Luftbehälter. Dort, wo du hingehst, wirst du ohne nicht überleben können. Sie stehen in einer 4 Meter hohen Halle. In der Mitte türmt sich etwas auf. Aruke hat Probleme, es scharf zu sehen. Kanten und Konturen scheinen sich andauernd zu biegen, zu tanzen, davonzuspringen. Aruke glaubt, die feuchte Luft ist schuld daran, dass sie so schlecht sieht. Sie bewegen sich darauf zu. Je näher sie kommen, desto langsamer werden sie. Eine unerträgliche Hitze strahlt von dem Berg ab. Zugleich steigt eine innere Kälte in Aruke auf, Panik, die den Körper betäubt wie eine Schicht Frost. Erst im Abstand von 1 Meter wird das Bild endlich scharf. Das Neurobiest. Angeschwollen, aufgebläht, zu gigantischen Ausmaßen, mit einem behaarten Gesicht, ausdruckslos, als wäre es aus Zuckerguss. Ohne Augen, dafür mit einem nassen, runden Mund, der wie das Tor zum All aussieht. Verdammt, was! Arukes Stimme bricht. Hinter ihr öffnet sich erneut die Fahrstuhltür. 2 Gestalten treten hervor. Eine kann kaum gehen. Erst als die beiden direkt vor ihr stehen, kann Aruke sehen, wer das ist. Cem und Riva. Riva sieht benommen aus. Cem gibt sich Mühe, sie aufrecht zu halten. Was ist mit ihr? Steht sie unter Drogen? Matt lächelt ein beinahe zärtliches Lächeln. Der Preis für die perfekte Symbiose ist der Verlust der eigenen Autonomie. Riva bekommt Derivate des NN-Dimethyltryptamins, eines Neurotransmitters im Gehirn, der bewusstseinserweiternde Zustände hervorruft. Die Mittel haben genau die richtige Art von Neurotoxizität, um eine saubere Gehirn-zu-Wurm-Schnittstelle zu ermöglichen. Riva ist mit diesem Berg verbunden? Aruke hört das Zittern in der eigenen Stimme. Einen Moment fragt sie sich, ob Rivas Solastalgie eine Nebenwirkung dieser Prozedur ist. Sie reißt sich zusammen. Wird sie regelmäßig von dir unter Drogen gesetzt? Ein Bild kracht in ihrem Kopf. Ein vorgetäuschter Wolkenkratzer-Ausblick. Ist das Rivas Leben? Eine Simulation von Dingen und Ausblicken? Matt antwortet nicht und ein anderer Gedanke schießt in Aruke hoch. Warum sollten sie mich je wieder freilassen? Jetzt, da ich gesehen habe, was sie mit Riva Lux machen. Aber wegen Riva ist sie nicht hier. Wo ist Soho? Was habt ihr dem Mädchen angetan? Sie stiert Cem an. Er scheint der Schwächere zu sein, der mit dem schlechten Gewissen. Cem erwidert den Blick, öffnet den Mund. Bevor er sprechen kann, fährt Matt dazwischen. Das Kind befindet sich da drin. Aruke glaubt sich verhört zu haben. Wo drin? Im Wurm, ruft Cem. Sein Gesicht ist so grün, als würde er jeden Moment kotzen oder umkippen. Was? Aruke macht einen Satz nach vorne, kann sich gerade noch zurückhalten. Cem stottert. Ich wollte das nicht. Scheiße. Ich hatte den Job längst gekündigt. Ich bin nur hier, weil ich Riva nicht in den Klauen dieser Person lassen will. Riva schüttelt den Kopf wie eine Betrunkene. Matt grinst. In gewisser Weise hat er recht. Und an Aruke gewandt. Das Neurobiest ist ein Organ, eine Schnittstelle. Das wusste ich bereits. Dann bist du aufgetaucht und mir wurde ein Denkfehler bewusst. Das Neurobiest ist euer gemeinsames Organ. So etwas kennen wir Menschen nicht. Das, was einem uns bekannten gemeinsamen Organ am nächsten kommt, ist die Plazenta. Eine Schnittstelle zwischen zwei oder mehreren Lebewesen, die Substanzen zwischen ihnen weitergibt. Du meinst die Eier? Nennst du den Befall so? Es handelt sich um pures, hochdosiertes Neurosubstrat. Aber wieso das alles hier, wenn Neurosubstrat bereits künstlich hergestellt wird? Oh, wir züchten es in Tieren. Abhängig von der jeweiligen neurologischen Struktur ergibt das allerdings sehr unterschiedliche Qualitäten. Meine These ist, dass die höchste Qualität von Teenager-Gehirnen produziert wird, einfach weil sie zugleich komplex und flexibel genug sind für eine Neurobeast-Schnittstelle. Deshalb hast du so hoch entführt? Nicht in erster Linie. Ich brauche dich. Zusammen mit Riva hattest du eine tiefgehende Verbindung zum Neurobeast. Scheiße, ist Soho, ist sie tot? Aufgrund ihres Gehirns kann Soho im Innern des neurologischen Komplexes, den der Wurm darstellt, länger überleben als ein erwachsenes Gehirn. Sie ist wirklich da drin? Und ich soll rein und sie holen? Ja, denn ich rechne damit, dass es dir trotz deines erwachsenen Gehirns gelingen wird, durch das Neurobeast zu gehen, wenn Riva an deiner Seite ist. So zumindest die Theorie. Gelingt es, brauchen wir keine Teenager für die Ernte von Neurosubstrat. Das alles hier ist eine Neurosubstratfabrik? Matt nickt. Dafür hast du sie entführt? Sie ist noch ein Kind. Ha. Alle reden von Ethik, Moral und all diesen Dingen, als wären sie in Stein gemeißelt. Aber in Wahrheit verändert sich ständig alles. Und das nicht erst seit gestern. Hör also auf, mich zu beurteilen. Nichts ist sicher, weil sich alles verändert. Wahnsinn ist, dass Menschen trotz dieser Unsicherheit an allem Möglichen festhalten. Religion, Gesetze. Aruke schaut in das Wurmgesicht. Biotechnologische Veränderungen finden nicht erst seit kurzem statt. Was, wenn das Neurobeast das Ergebnis eines langen Prozesses ist, der bereits vor dem ersten Durchbruch in synthetischer Biologie begann? Wo sind die Grenzen menschlicher Vorstellungen und was hält Menschen zurück, Ideen lebendig werden zu lassen? Matt nickt, scheint Arukes Gedanken zu lesen. Das einzig Schreckliche an Menschen ist, dass sie immer das tun, wozu sie fähig sind. Fortschritte sind schneller als Moral, Ethik und Gesetzgebung. Gib es zu, du hast dich nie wirklich dafür interessiert, woher das Neurosubstrat stammt oder wie es geerntet wird. Erst jetzt, da es dich betrifft. Woher weiß ich, dass Soho am Leben ist? Aruke hofft immer noch, dass es eine Täuschung ist, dass das Mädchen nicht wirklich in diesem Berg eingesperrt ist. Matt zieht ein Smat aus dem Kittel und zeigt darauf. Da siehst du sie. Sie trägt eine Kamera am Fuß. Aruke sieht die verschwommenen Linien eines Körpers, das Bild einer Nachtbildkamera, ein scheinbar schlafendes Gesicht mit Atemmaske, ein gefesselter Oberkörper. Die wackelige Aufnahme könnte von einer Fußkamera stammen. Wenn doch Crispin oder Quinoa hier wären. Gerade Crispin wüsste, wie mit einer Person sprechen, die einer VR-Schurkin bis aufs Haar gleicht. Und Quinoa müsste einfach nur neben ihr stehen, damit sich Aruke stark fühlt. Mit zitternder Stimme fragt sie, was soll ich tun? Matt öffnet die Hand. Darin kleben 7 kleine Eier in verschiedenen Schattierungen. Aruke versteht und schluckt sie. Dann zeigt Matt auf den feuchten, runden Mund. Verdammt, dafür bekomme ich keine Drogen? Mit gespieltem Bedauern schüttelt Matt den Kopf. Ich brauche dich bei möglichst klarem Verstand. Riva kennt den Weg. Cham fällt es sichtlich schwer, Riva loszulassen. Aruke hakt sie unter, doch die Megaceleb kann kaum allein stehen. Scheiße, sie verlangsamt mich. Wie soll ich sie und Soho raustragen? Keine Sorge, Riva wird klar, sobald sie da drin ist. Wie sich dein Zustand verändert, weiß ich noch nicht. Dazu fehlen mir die Daten. Cham bringt Stirnbänder mit Mikrofon und starkem LED-Licht. Mit wenigen routinierten Handgriffen befestigt er sie an ihren Köpfen. Aruke kann sehen, er tut das nicht zum ersten Mal. Mittels Positronen-Emissionstomogrammen werde ich überwachen, in welchen Hirnregionen der Blutkreislauf verstärkt wird. Für das Neurobonding benötigen Neuronen mehr Sauerstoff. Das Blut erhöht dafür in bestimmten Regionen seine Fließgeschwindigkeit. Aruke hebt den Kopf. Neurobonding? Eine quantenmechanische Verschränkung auf Ebene der Neurotransmitter. Sie funktioniert über verschiedene Körper hinweg. Dadurch entsteht die Illusion, ein Bewusstsein zu teilen. Aber das ist keine Illusion. Ich schaue durch fremde Augen. Da irrst du dich. Es gibt kein Bewusstsein, keine Farbe, kein Geräusch, keinen Geschmack oder Geruch. Was du als rot wahrnimmst, ist nur Strahlungsenergie mit einer Wellenlänge von etwa 650 Nanometern. Daran ist nichts wirklich rot. Farbe existiert nur in deinem Kopf. Was du für Schall hältst, sind Druckwellen. Geschmack und Geruch sind bloß unterschiedliche Anordnungen von Molekülen. Auch wenn deine Sinnesorgane hervorragende Arbeit leisten, um das zu erkennen, ist es dein Gehirn, das alles interpretiert und in Wahrnehmung und Bewusstsein umwandelt, damit du die Welt verstehen kannst. So wertvoll unser Bewusstsein auch ist, es bleibt eine Interpretation der Realität und wie alle Interpretationen ist sie subjektiv. Vergiss das nicht, wenn du da drin bist und erlebst, dass ein Neurobiest nicht nur ein Organ, sondern auch eine Verbindung ist. Ein Tor. Aruke starrt auf das runde Maul, das umsäumt von armdicken Tasthaaren mehr einem Höhleneingang als einem Tor ähnelt. Sie quetscht sich hindurch, zieht Riva hinter sich her. Ein Tunnel öffnet sich, der nach hinten breiter wird. Trotz der starken Lampe an der Stirn kann Aruke kein Ende sehen. Von allen Seiten ragen beutelförmige Organe ins Sichtfeld. Die Umgebung fühlt sich überraschend hart und trocken an. Woher weißt du, ob diese gigantische Biomasse überhaupt noch am Leben ist? Aus dem Headset dröhnt prompt Mads Stimme, euphorisch, wie im Delirium. Ich vermute einen Zyklus, den wir noch nicht messen, den wir überhaupt noch nicht erfassen können, weil er über unseren hinausgeht. Dieses Gehirn, aufgrund der hohen Anzahl an Neuronen, muss ich von einem Gehirn sprechen, aber ich habe keine Ahnung, was ein ausgewachsenes Neurobiest tatsächlich ist. Es reagiert auf die Außenwelt. Es besitzt ein Richtungssehen, es kann Schall verarbeiten, es kann sich verändern und in regelmäßigen Abständen rutscht es in einen anderen Zeitzyklus, in den Zyklus, in den alle leblosen Dinge rutschen. Das macht eine Analyse so schwierig, ja unmöglich. Unter ihren Füßen spürt Aruke kopfgroße Beutel. Sie sind dunkellila und erinnern an Blutergüsse. An den gebogenen Innenwänden hängen ähnliche Beulen in unterschiedlichen Schwellungen. Ein gigantischer Organismus, beherrscht von einem erfundenen Code und in einem Seinszustand, den kein Mensch versteht. Als Biohackerin weiß sie, dass alle Kreaturen früher oder später in ein anderes Lebewesen eindringen, sich ineinander schlängeln oder gegenseitig fressen. Selbst die kleinsten Bauteile suchen das Miteinander, das Aruke dann als Zelle oder Organismus bezeichnet. Leben ist wohl nichts anderes als eine unwiderstehliche Anziehungskraft, sich gegenseitig zu umschließen. Ist das die Kraft, die uns antreibt zu leben, füreinander zu sterben? Neben ihr stöhnt Riva und unterbricht Arukes Gedanken. Zugleich fangen unter ihren Füßen Hautbeutel an zu vibrieren. Ist es bloß Einbildung, dass das irgendwie mit Riva zusammenhängt? Auch die Geschwüre über ihnen, dunkel und schwer, fangen an zu schaukeln. Die unzähligen Bewegungen verwirren Aruke derart, dass sie sich fast blind weitertastet. »Wo bin ich?« Rivas Frage klingt ungewöhnlich laut, verschiebt Eingeweide, auch in Aruke. Das bedeutet, sie sind noch da, die Eingeweide, die inneren Organe. Aruke ist erleichtert. »Im Neurobiest«, antwortet sie. Riva scheint das nicht zu verstören. Ist es schon wieder soweit? Schon wieder? Wie oft wird sie dem Neurobiest ausgesetzt? Aruke schaut hoch. In Rivas leer geleuchteten Augen findet sie bloß Abwesenheit, einen schmerzkalten Raum, einen Ort des Terrors. Matt behauptet, du kennst den Weg. Wir müssen so hoch rausholen. Und viel Zeit bleibt euch nicht. Die Luftkanister sind irgendwann leer, dröhnt es aus dem Lautsprecher des Stirnbands. Rivas Augen rollen in den Hinterkopf. Ein Zittern schiebt sich durch ihren Körper. Aruke versucht zu verhindern, dass sie stürzt. Der zuckende Körper entgleitet ihr. Also kniet sie sich neben Rivas Kopf, will ihn gerade aufrichten, da rollen mehrere Druckwellen durch den Wurm. Aruke spürt sie kurz hintereinander. In ihrer Lunge reißen sie Luftmoleküle auseinander, stauchen innere Organe, drohen jedes Organ einzeln auszuknipsen. Ein Knall. Das plötzliche Geräusch sendet ein Donnern durch ihre Wirbelsäule. Eine Art Schall, der Knochen durchbohrt und das lauteste ist, das Aruke je wahrgenommen hat. Es bläst ihr Trommelfell auf, durchzuckt ihr gesamtes Skelett, rammt sich von dort durch alle Organe. Der Schall erschüttert den gesamten Körper, bis alles daran vibriert. Sie verliert das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, sitzt Riva neben ihr und scheint wach zu sein. »Scheiße, was war das?«, fragt Aruke. Im Licht der Stirnlampe sieht Riva noch blasser aus als sonst. Ihre Stimme klingt jedoch vollkommen klar. Mithilfe des Schalls kann es unsere Haut, unsere Knochen, unsere Sehnen und unsere Blutgefäße durchstoßen, uns anschauen. Es kann regelrecht durch uns hindurchschauen. Das Neurobiest röntgt uns? Was hast du gesehen, als der Schall in dich einschlug? Zittrige Lichtzeichnungen, sie blitzten kurz auf, dann waren sie weg. Riva nickt. Matt sagt, es fertigt sonografische Bilder von uns an. Der Lautsprecher an Arukes Headset knarzt, aber Matts Stimme ertönt nicht mehr. Haben wir die Verbindung verloren? Riva ignoriert die Frage, ruft stattdessen, »Hey, hörst du nicht, was ich dir gerade sage? Mit dem Schall kann es uns sehen, sehen, dass wir aus Körpern bestehen und daher endlich sind. Will es uns töten?« Riva presst ihre Lippen aufeinander. Panik flutet Aruke, löst die Dämpfung ihres Schockzustands. Scheiße, scheiße, scheiße. Vor ihnen öffnen sich mehrere Tunnel, teilweise zugewachsen mit Härchen so fein, selbst aus der Nähe sehen sie wie Nebel aus. Riva zeigt auf einen Gang. Dorthin müssen wir, in eins der tiefliegenden Organe. Der Tunnel ist ein Organ? Das gesamte Neurobiest ist ein Organ. Reicht denn unser Sauerstoffvorrat, um so weit hineinzugehen? Riva zuckt mit den Schultern. Auf unheimliche Weise scheint sie gelassener zu sein, als es die Situation verlangt. Aruke schaut sich um. Ich habe gelesen, dass das Innere eines Körpers den frühen Bedingungen unseres Planeten ähnelt. Ein Leben ohne Luft, anaerobe Bakterien, die nach und nach sterben, bis Sauerstoff die Atmosphäre verschmutzt und dadurch eine neue Atmosphäre schafft, die für das nächste Leben atembar ist. Ist es nicht seltsam, dass viele biosynthetische Lebensformen auch unter luftleeren Bedingungen gedeihen? In anoxischen Gewässern? Riva sagt dazu nichts. Schweigend hilft sie Aruke auf die Beine. Sie gehen durchs Dickicht aus abertausend Härchen. Bei jedem Schritt spürt Aruke die Härchen wie ein Schaudern auf nackter Haut. Als würde sie sich andauernd erschrecken oder Schüttelfrost haben. Unmöglich, sich daran zu gewöhnen. Einer plötzlichen Eingebung folgend, schaltet sie die Stirnlampe aus. Sie flimmern. Die Härchen senden ein bröckeliges, unvollständiges Licht. Doch je tiefer sie eindringen, desto mehr schälen sich Formen aus dem Funkeln, Gebilde, die entfernt an Menschen erinnern. Allein die Sorge um Soho treibt Aruke jetzt vorwärts. Die andauernden Schauder auf Armen und Beinen stülpen immer wieder ihren gesamten Körper nach außen. Aruke fühlt dann viel zu viel. Gleichzeitig glaubt sie, immer weniger denken zu können. Nur ein Gedanke bleibt fassbar. Ich muss weiter. Mit jedem Schritt ein Stück weiter als zuvor.